Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotow am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Im Mittelpunkt geht es heute um ein lebenswichtiges System, das wirklich überall in unserem Körper auf verschiedenste Weise präsent ist, nämlich das Immunsystem, ohne das wir ja keinerlei Auseinandersetzung mit allen uns umgebenden Keimen, also Pilzen, Viren, Bakterien, bestehen könnten. Es gäbe weder eine freundliche Koexistenz mit ihnen, noch die Abwehr von gefährlichen Erregern, wie ja auch zum Beispiel SARS-CoV-2, ein völlig neuer Erreger, dem die Menschheit und damit auch das menschliche Immunsystem eines jeden Einzelnen völlig naiv ausgeliefert ist. Welche Unterschiede gibt es aber eigentlich beim Immunsystem? Was macht ein gutes Immunsystem aus? Wodurch ist ein schwächelndes gekennzeichnet? Kann man das eigentlich messen? Wieso haben manche immer so viele Erkältungen? Auch mit Nebenhöhlenentzündungen oder Blasenentzündungen? Lässt sich das günstig beeinflussen? Und welche Rolle spielen Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressaufbau, Abbau? Das ist nicht Aufbau, im Gegenteil, Abbau. Das ist ja immer wieder zu hören als Empfehlung. Aber was bringen sie wirklich? Worüber funktionieren sie? Über welchen Mechanismus? Und was ist möglich, wenn ich Stress nun mal nicht so abschütteln kann wie Blütenstaub aus der Kleidung? Dazu mehr im Verlauf der jetzigen Sendung. Zunächst ein Überblick. Bis 11.30 Uhr geht ja diese Sendung. Nach den Nachrichten um 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute konkret über die folgenden Themen. Corona. In den letzten Wochen sind mehr Menschen am plötzlichen Herztod gestorben. Und Händehygiene, Desinfektionsmittel sind hautfreundlicher als Seife und Wasser. Und gleich im Anschluss, etwa 10:50 wird das sein, da haben wir die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema, das Immunsystem, wie funktioniert und wie stärke ich meine Körperabwehr, zu beantworten. Und diese Fragen, die können Sie ab sofort auch unserem Telefonteam durchgeben. Unser vierköpfiges Telefonteam ist bereit und unser Experte, mit dem Sie erst heute live im Studio sprechen können, beantworte diese gern. Ich gebe jetzt mal die Nummer durch, die Sie vielleicht schon kennen, aber ich nenne sie immer wieder gern. Selbstverständlich, wenn Sie anrufen, ist sie kostenlos. 00800 4464 4464. Viele schreiben uns aber auch gern eine E-Mail. Und das bitte dann an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie bitte, wenn wir Sie zurückrufen sollen und dürfen, dann auch Ihre Telefonnummer dazu. Aber jetzt möchte ich den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen, Professor Rainer Haas. Er ist Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie am Uniklinikum Düsseldorf und schon des Öfteren war er als Experte zu allen Fragen aus seinem Fachgebiet hier in unseren Sendungen. Sie konnten ihn auch schon live in seiner Klinik erleben. Wir waren nämlich dort schon zu Gast und haben auch unmittelbar Patientinnen und Patienten in schwierigster Situation, nämlich bei einer Stammzelltransplantation unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen besuchen dürfen. Herzlich willkommen, Herr Professor Haas.
Sehr gerne.
Herr Professor Haas, Sie haben mit Immunsystem ja zu tun, in seiner prekärsten Form dann auch bei Ihnen in der Klinik. Sie vernichten es nämlich völlig, um ein neues Immunsystem, nämlich das eines anderen, auch transplantieren zu können oder implantieren zu können dann. Sie sind also derjenige, der uns eigentlich am meisten von daher über das Immunsystem erzählen kann. Woraus besteht jetzt mal aus diesem Blickwinkel, auch Ihrem Erfahrungsblickwinkel betrachtet, eigentlich so das Pflichtenheft für das Immunsystem? Was leistet das auch abhängig vom Alter zum Beispiel?
Also die Grundvoraussetzung ist ein funktionierendes Knochenmark einschließlich des lymphatischen Systems, also der Lymphknoten. Da werden lebenslang Millionen, Milliarden von Zellen produziert, die in ihrer Gesamtheit den Schutz des Individuums vor diesen gewissermaßen an den Barrieren lauernden Invasoren, Mikroben, Bakterien, Viren schützen. Das ist eine Armada von Zellen, Leukozyten in allererster Linie,
weiße Blutkörperchen.
In unterschiedlicher Komposition. Wir haben die Fresszellen, die Granulozyten. Wir haben große Makrophagen, Monozyten, die sind gewissermaßen, ohne es gelernt zu haben, stürzen die sich auf jeden Eindringling.
Also die gehen auf jeden und ohne ihn je gekannt zu haben.
Richtig, das ist uns mitgegeben in die Wiege.
Und da auch nochmal eine Differenzierung, sind unterschiedliche. Es gibt nicht einen Typ, sondern sind unterschiedliche. Wie sind die denn ausgeprägt?
Die sind vor allen Dingen unterschiedlich in ihren Granula, in dem, was sie in ihrem Zellleib mit sich tragen, um dann diese Abwehr auch dann ordnungsgemäß gegen Parasiten, gegen Mikroben auch sehr differenziert anzulösen.
Da sind ganz verschiedene Stoffe drin.
Neutrophile, richtig. Es sind vor allen Dingen natürlich Enzyme, andauernde, das Mikrobenreservoir letztlich zerstörende. Es gibt Superperoxid, also alle denkbaren Waffen, die geeignet sind, diesen Lebensrhythmus und den Lebenszyklus von Bakterien auch zu unterbrechen.
Nun sollen diese ja unspezifisch arbeitenden Zellen, die brauchen keinen Vorkontakt,
richtig,
die sollen dann die Fremden, also die Eindringlinge, vernichten. Wie unterscheiden die denn die eigenen Zellen und das eigene von dem Fremd?
Die einzelnen Mikroben, ob das jetzt vor allen Dingen Bakterien sind und Pilze, haben natürlich ganz klar mikrobielle Erkennungsmarker, die nicht auf unseren menschlichen Zellen anzutreffen sind. Das heißt, hier wird ein Rezeptor auf diesen Granulozyten, auf diesen Abwehrzellen, nur aktiv, wenn er speziell diese mikrobenassoziierten Proteine erkennt. Das ist, da ist der Mensch, die menschliche Zelle außen vor.
Da kann es Probleme geben, das sind dann Erkrankungen, die auftreten können, wenn dieser Mechanismus nicht funktioniert, aber normalerweise funktioniert er.
Ja, wobei der Mechanismus, auf den Sie ansprechen, nämlich diese Umkehr einer Abwehr gegen körpereigene Bestandteile, vor allen Dingen Lymphozyte, also aus einer anderen Gruppe von weißen Zellen getragen wird, die gehören aber zu der Gruppe von Abwehrzellen, die lernen muss, einen Gegner von einem dann auch human eigentlich körpereigenen Eiweiß zu unterscheiden. Das wird gelernt.
Gut, dass wir das nochmal unterscheiden. Ja. Also einmal dieses Spezifische auch lernen müssen zunächst, bevor eben so eine Aufgabe wahrgenommen werden kann. Und durch diesen Lernvorgang kann auch was Falsches gelernt werden.
Dann,
dieses ist noch unspezifisch, die stürzen sich auf alles und erkennen auch alles dann. Das reicht vielfach schon aus?
Diese Armada ist vor allen Dingen für das Eindringen von Bakterien an unseren großen Barrieren, an den Mucosa-Fronten, also sprich Darm, Darmepithel, dann das gesamte Respirationsepithel. Da spielen diese Abwehrleistungen auch gegen Pilze von diesen unspezifischen eine Hauptrolle. Und das sind auch die Gefährder im Kontext der Chemotherapie, wenn diese Granulozyten fehlen.
Ja, dann sind vor allen Dingen bakterielle Infekte dort vorgebahnt. Deshalb die Idee, auch mit Antibiotika permanent zu schützen dann in der Situation. Ja. Warum schaffen die sich nicht so, warum gelingt das nicht so gut bei den Viren dann mit diesen Zellen, mit dieser Zellarmada?
Viren sind natürlich absolut hochkomplexe, ich sag mal, kleine DNA- oder RNA-Pakete mit Informationen, die nicht so einfach als großes Bakterium erkennbar sind, die auch relativ schnell Zugang finden zu menschlichen Zellen, dort ihr Reservoir gewissermaßen übernehmen und die Zelle, die Wirtszelle im Grunde parasitär befallen und den ganzen Stoffwechsel auch der Zelle umprogrammieren für die eigene Virusproduktion. Das ist nicht so ein einfacher erkennbar, als wenn da nur so ein fremdes Boot in mein Gewässer kommt. Das ist fast eine Form von Untersehen, unter dem Radar hineinkommen. Und da brauchen sie dann spezifische Waffen, die eine Art Vordau durch Zellen ermöglichen und dann Virusbestandteile von diesen aufarbeitenden, zuarbeitenden Immunzellen als Präsentation nehmen und erkennen, jetzt muss ich lernend mit diesem neuen Eindringling fertig werden.
In welcher Phase können denn diese lernenden Zellen, diese Lymphozyten, dort einen solchen Erreger kennenlernen? Das geht ja eigentlich nur draußen und nicht drin.
Nein.
Außerhalb der Zelle oder auch drin?
Ja, die Zelle, und dafür braucht es antigenpräsentierende Spezialisten, also das sind zum Beispiel Dendriten oder Monozyten, nehmen dann das Virus auf, vereinfacht ausgedrückt, zerlegen es in bestimmte Bestandteile, die dann angeboten werden an der Oberfläche als fremd. Hier ist etwas fremd.
So wie Speerspitze, ne?
Richtig,
oben aufgespießt.
Ja. Und dann in dann meistens Keimzentren, unseren Lymphknoten, finden solche hocheffektiven Präsentationen statt. Und vorbei flanierende Lymphozyten, die einen bestimmten Rezeptor irgendwann einmal rearrangiert haben, dieses Teil, dieses neue, fremde zu erkennen, werden andocken und expandieren dann klonal, produzieren Antikörper, produzieren ihre Helferarmada. Und dann haben wir eine zweite, gewissermaßen durch Lernen spezifisch darauf ausgerichtete Truppe.
Also man kann an Filme denken, dann, wo dann die Armada zurück ins Schloss kehrt, dort präsentiert. Ja. Und dort werden alle weiteren strategischen Notwendigkeiten dann, die Ausbildung, könnte man vielleicht auch verwenden. In welcher Form werden dann diese spezifischen Möglichkeiten ausgebildet? Das sind Zellen, aber es gibt ja dann wohl doch auch quasi gelöste Stoffe, die in den Flüssigkeiten überall mit herum auch erreichen können.
Also die Lymphozyten, zwei große Klassen, sogenannte B- und sogenannte T-Lymphozyten. Die B-Lymphozyten sind die Vorläufer der Plasmazellen. Das sind die Produzenten, die dann zurückmigrieren ins Knochenmark, ganz spezifische Abwehrstoffe, die Immunglobuline, bilden, die dann eben neutralisierend, bindend das Virus, dessen Bestandteile zu einem dann eben Vernichtung, zu einer Eliminierung der Kranken, der eingedrungenen Viren führen. Das ist ja auch im Grunde das Hauptkonzept unserer Impfung gegen virale Erreger.
Dass wir dieses System
eigentlich benutzen. Diese Antikörperbildung induzieren.
Mhm. Ja. Jetzt hat man SARS-CoV-2, hören wir ja und wir sehen das ja auch in allen möglichen Strecken und Formaten, also auch die Entwicklung, die Erkenntnisentwicklung, das ist ja eigentlich auch eine so unangenehm und schlimm dieses Ereignis auch ist, aber eine interessante Phase eigentlich auch mitzuerleben, wie Wissenschaft lernt jeden Tag und auch dann Konsequenzen formuliert, die dann auch wieder revidiert werden müssen, also lernendes Entwickeln eigentlich dazu. Es hat uns dieser Erreger völlig naiv erwischt und nun versucht man ja auch, und so etwas hatte vorletzte Woche von sich reden gemacht, vorletzte war es glaube ich, mit einer unspezifischen Impfung, die es früher schon mal gab, allerdings gegen nicht Viren, sondern Bakterien, nämlich gegen Tuberkulose etwas in Gange zu setzen. Ja. Diese sogenannte BCG-Schutzimpfung, die es gegeben hat. Ich glaube, ich musste die auch irgendwie in der Schule, wurden wir vorgeführt und dann kriegten wir das. Was ist das für eine Impfung? Was ist das für ein Weg und was kann man davon erhoffen?
BCG steht für die ursprünglichen Entwickler. Das ist Calmette-Guérin. Das war ein französischer Mikrobiologe bzw. ein Veterinärmediziner, die ein abgeschwächtes, nicht krankmachendes Tuberkelbacillus vom Bovin-Typ so dann für Impfzwecke präparierten, dass man damals glaubte, die Tuberkulose damit gegen Tuberkulose zu schützen. Das hat sich aber als leider nicht so tragfähig erwiesen. Aber man sah, dass es einen grundsätzlich sehr allgemein general mobil machenden Effekt auf das Immunsystem hatte. Also gerade diese Helferzellen, die ich eben ansprach, die es braucht, um Antigene, um dann Fremdmaterial wie Virus zu präsentieren, die sind in den Aktivierungszustand.
Die Legion, die rausziehen richtig, und dann konkret
die sagen, aber nicht eine spezielle Erkennungsfunktion haben, aber die diesen erkennenden Teil fit und flott machen sollen. Das ist gezeigt und das ist auch in der Tat kein jetzt nur gewünschtes, sondern auch wissenschaftlich nachweisbar und ist auch tatsächlich jetzt die Grundlage von Studien in Nijmegen, in auch Australien, wo man die gefährdetere Gruppe, definiere sie über 70 oder Immungeschwächte, gewissermaßen unspezifisch besser aufstellen möchte, wenn es zu einem Kontakt mit einem Virus wie jetzt dem Covid-19 kommt, hier diese Präsentation, diese Auffangfunktion, Präsentation und Stimulationsfunktion für die Lymphozyten, für die dann Antikörper produzierenden Zellen zu verbessern. Das ist durchaus auf einem klugen, rationalen Grundlage, aber entbehrt natürlich noch einer, wenn Sie so wollen, nachvollziehbaren Beweisbarkeit. Das ist
ist jetzt wieder Beobachtung, ob ist das etwas bringt oder nicht. Aber eigentlich die Idee und gezeigt bei Tuberkulose ist, dass ja doch Immunsystem fit gemacht werden kann.
Ja.
Das heißt, wird ein schwaches Immunsystem fit gemacht oder eins, was eigentlich normal ist, noch fitter?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich adressiert es ein normales, altersentsprechendes Immunsystem. Nur, wie Sie auch eingangs zu Recht sagten, ist jedes Lebensjahr statistisch betrachtet ein gewisser Verlust an immunologischer Kapazität. Wie alle anderen Organe bedeutet Alter auch ein Stück Verlust an Funktionalität.
Ja, was nimmt dort messbar ab von Ihnen, wenn Sie hingehen und sagen, ich möchte wissen, ich muss es wissen, es ist ein Patient, der möglicherweise mal in einer bestimmten Richtung erkranken könnte. Wie messen Sie dann das Immunsystem und seine Immunkompetenz?
Also ich glaube, dass wir über einige Surrogatparameter verfügen. Natürlich erstmal zahlenmäßig. Wir können uns die Komposition der weißen Blutkörperchen angucken. Im Differentialblutbild, in immunologischen Markeranalysen, in der Bestimmung der Immunglobulinkonzentration, IgG, IgA.
Wie viele sind überhaupt davon da?
Richtig. Erstmal eine quantitative Betrachtung. Selbst wenn Sie aber dahinter alles einen grünen Normalhaken machen, kommt natürlich der Frage, wie funktionsfähig ist das Ganze als Ensembleleistung immer eine Form von blinder Fleck, den kein Test abdecken kann. Sie können jeden Orchestermusiker vorspielen lassen, die Oboe ist gut, der Streicher ist gut, aber am Ende, der Orchesterklang muss jetzt nicht optimal sein.
Wer ist denn der Dirigent im System?
Ja, die Stammzelle wahrscheinlich im Knochenmark, die immer wieder auch bedarfsgerecht sich erneuert und dann ihre Nachkommen ausschüttet.
Und welche Rolle spielen in dieser Austariertheit, die da ja herrschen muss, solche allgemeinen Faktoren? Also wie ja immer wieder gesagt wird, Ernährung, ja. Stress, Schlaf, Mangel eben halt. Was wirkt da wo?
Ich glaube, das sind so große Felder, dass vereinfachende Dinge, wie zum Beispiel nehmen den Ernährungsergänzungsstoff X, da wird von Vitamin D-Konzentration von Selen. Das sind Dinge, wenn man die runterbricht auf dann wirklich wissenschaftliche Studien, auch Meta-Analysen, wo mehrere, finden Sie keinen in der Tat belastbaren Faktor, wo Sie sagen, der ist singulär verantwortlich und das müsst ihr dann machen. Sport natürlich durch alle, das ist klar, durch alle von Stoffwechselerkrankungen über auch Prävention, Krebserkrankungen. Die Bewegung, ohne dass wir es im molekularen Kapieren, hat einen ungeheuren Effekt, wenn regelmäßig, da geistern dann solche Empfehlungen, 2x90 Minuten pro Woche. Also da gibt es auch ein breites Spektrum, aber ganz klar, körperliche Betätigung heißt eine Umstimmung des Stoffwechsels weg von dieser Couch-Potato zu einem aktiv.
Aber eben halt auch nicht zu viel davon, denn dann gibt es ja auch diesen vorübergehenden Immuneinbruch, der dann zwar wieder kompensiert wird dadurch, dass es ein bisschen besser wird, an den Leukozyten beispielsweise zu messen. Also es kommt auf die Mäßigung auch dann an.
Und wenn Sie auch zu Recht Ernährung ansprechen, da wissen wir natürlich aus pathologischen Zuständen, das Unterschreiten, jetzt mal unabhängig von Körperoberfläche, aber 40 Kilogramm zum Beispiel bei Anorexia in die Zone runter bis 35, komplett deletär, weil dann natürlich durch Malnutrition, Malernährung diese Eiweiß, genau, ja, dann fehlen natürlich genau die Stoffe, die sie brauchen, um ihre Immunglobuline dann entsprechend synthetisieren zu können.
Sie haben die Stoffe genannt, die gemessen werden dann. Dann nimmt der Arzt Blut ab und dann das schwimmt dann da herum. Aber die Frage ist ja dann, diese Immunglobuline, die müssten ja an bestimmten Stellen, beispielsweise jetzt gerade im Hals, im Rachen, im Blasenbereich, dort in den Eindringpforten funktionieren. Ja. Das sagt ja aber nichts dann eben darüber aus, wie das an den Stellen funktioniert.
Genau. Und ein ganz wichtiger Punkt, wo Sie jetzt die Schleimhäute nennen, wie zum Beispiel eben gerade Respirationstrakt, gerade im Zusammenhang mit Covid-19. Sie haben natürlich erstmal eine funktionell sehr wirksame Barriere durch Schleim, durch entsprechende Zilien, Bewegung, begeißelte Epithelien, die einen permanenten Strom von innen nach außen gewährleisten. Wenn Sie viel rauchen, dann werden solche Clearance, solche Reinigungsmechanismen auch beeinträchtigt. Da ist noch gar keine Immunzelle überhaupt in dem Moment gefragt. Das sind ganz lokale Barrierefunktionen. Auch deshalb Schleimhäute in den Nebenhöhlen, wenn die schlecht belüftet sind, chronische Infektionen sind nicht allein Ausdruck dann von einer immunologischen Zellschwäche.
Wo wir ja bei der Frage dann sind, warum haben einige Menschen immer wieder an der Stelle oder an anderer Stelle Probleme und Infekte, dann sind das möglicherweise sogar Veränderungen in der Histologie, im Aufbau dort, in der Funktion vor Ort, ohne dass jetzt die Frage ist, ist das jetzt eine immunologische Schwäche oder nicht?
Exakt.
Gibt es die denn auch, so eine immunologische Schwäche, beispielsweise im Schleimhautbereich, in den oberen Luftwegen?
Es gibt einen sogenannten selektiven IgA, also Immunglobulin A-Mangel. Und Immunglobulin A ist eine Immunglobulin-Klasse, die bevorzugt aus dem Blut genau an diese Schleimhautoberflächen gebracht wird, um da gewissermaßen eine erste im Schulterschluss mit den Zellen einen ersten Abwehrfilm gewissermaßen zu bilden. Ja, das ist durchaus dann auch ein pathologisch nachweisbar durch Labortests.
Man hatte mal eine Zeit lang versucht, vor 20, 30 Jahren dann an diese Stellen beispielsweise Bakteriengemische anzubieten, die selbst nicht krankmachend waren, aber die vor Ort dafür sorgen sollten, dass dort das Immunsystem oder bestimmte Teile des Immunsystems angeregt werden. Ist das verlassen worden wieder?
Also im Zusammenhang mit Respiration, also mit dem Atemepithet, wüsste ich nicht, dass es aktuell solche prophylaktischen Programme gibt. Natürlich auf dem Gebiet des Mikrobioms, unseres bakteriellen, der Bakterien im Darm, die da sehr profitär wachsen. Da sind sehr viele Studien jetzt unterwegs, ob und mit welcher Art dann nicht pathogenen Keimen wir eine immunologische Umstimmung insgesamt treffen können. Aber da auch runtergebrochen auf jetzt und hier und heute belastbare Studien, das ist alles noch ein bisschen im Schwange.
Das ist noch,
noch nicht so klar, dass man sagt, ich brauche Lactobacillus XY und dann bin ich geschützt gegen Herzinfarkt. Also das ist noch meines Erachtens auch zu einfach, diese Gleichungssysteme.
Was würden Sie machen, wenn Sie sagen, ich will mein Immunsystem verbessern? Gibt es eine ganz kurze Antwort?
Meine 2-3 abendlichen Zigaretten vielleicht lassen, aber...
Aber ein Glas Rotwein würden Sie trotzdem noch trinken?
Das kann man kombinieren.
Das Immunsystem, wie funktioniert und wie stärke ich meine Körperabwehr? Ins Studio zurückgekehrt ist Professor Rainer Haas. Er hat Ihre Fragen gesichtet zu unserem Schwerpunktthema, das Immunsystem, wie funktioniert, wie stärke ich meine Körperabwehr. Und er hat also eine sehr konkrete Frage mitgebracht von einer Hörerin aus Bayern. Da geht es los mit den einzelnen Substanzen, die dann vielleicht so One-Fits-All-Effekte erhoffen lassen. Vielleicht eine Substanz, von der man aber immer wieder ja auch gehört hat, Kurkuma soll stärkend auf das Immunsystem wirken. Klammer auf, hier noch zugeschrieben, aber auch entzündungshemmend. Wie sehen Sie das?
Das ist ein Beispiel aus dieser großen Fülle von einzelnen, auch von Naturstoff abgeleiteten Stoffen, denen man dann diese immunstimulierende Wirkung zuordnet, wie auch beispielsweise den ganzen Lektin, Echinacea. Und wenn man tatsächlich ganz ernsthaft die wissenschaftliche Literatur fragt, gibt es dazu kontrollierte Studien, die zeigen, dass wer es nimmt gegen bestimmte Erreger wirklich geschützt ist, dann verliert man sich in einem Meer von Einzelbeobachtungen. Ich glaube nur eins, das darf ich dazu sagen, dass häufig das subjektive Empfinden, wir hatten auch Fragen nach Ingwer, nach Vitamin, das Einnehmen und der Glaube, es möge helfen, ist auch ein neuroimmunologischer Mechanismus.
Also ernstzunehmender,
nicht abwertender Placebo-Effekt. Wenn ich überzeugt bin, dass dies mir hilft, hat es einen autosuggestiven Effekt auch. Ohne dass der Wirkstoff vielleicht nötig ist.
Also ich kann da sagen, ich hatte neulich auch, Professor Stuttlick war eben da, ein Problem an der Haut, hat mich furchtbar aufgeregt. Und in dem Moment, wo jemand drauf guckt und sagt, also nee, das ist mal nichts, da können wir das und das machen, kommt eine Erleichterung und ich merke richtig dann, dass der Stress zurückgeht. Das läuft dann möglicherweise über die Stressschiene.
Ja, auch immer, ja.
Am Telefon Herr Mertens aus Magdeburg. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage zu den Stammzelltransplantationen und dem Immunsystem. Ich habe vor 2 Jahren eine autologe Stammzelltransplantation bekommen. Und meine Frage ist, die ganzen Immunitäten, die ich erworben habe, durch Krankheiten, die ich durchstanden habe als Kind, beziehungsweise Impfungen, die ich vorher bekommen habe, ist dieser Immunitätsschutz eigentlich immer noch gegeben durch nach der autologen Stammzelltransplantation? Und wenn das nicht sichergestellt ist, könnte man das irgendwie nachmessen, wie gut der Impfschutz so noch wirkt?
Danke für die Frage. An Professor Haas noch die Bitte, das einzuordnen, was dort vorgenommen wurde.
Ja, bei unserem Hörer wurde eine Hochdosistherapie durchgeführt, die zu einer kompletten Auslöschung des hämatologischen und des auch immunologischen Systems geführt hat und es wurde wieder aufgebaut aus seinen eigenen Stammzellen, die man zuvor entnommen eingefroren und ihm dann zurücktransplantiert hat.
Er hat sein eigenes Immunsystem quasi zurückbekommen.
Er hat aufgebaut seine gesamte Blutbildung aus diesen zurückinfundierten Stammzellen. Und er hat völlig recht. Das, was sich da wieder aufbaut, ist eigentlich ein naives Immunsystem. Es gibt langlebige B-Zellen, die auch Immunglobuline produzieren nach einer Hochdosis, aber die sind in der Regel nicht ausreichend für einen entsprechend notwendigen Titer. Und den kann man prüfen. Und in der Regel ist es so, dass wir empfehlen, wenn das Immunsystem sich langsam, das Naive, nach 3 bis 6 Monaten gebildet hat, neu aus den transplantierten Stammzellen, dann nochmal Impfungen, wie gewissermaßen in der Kindheit, zu rekapitulieren. Also dann sind es keine Auffrisch, sondern im Grunde, ja, Grundimmunisierung.
Grundimmunisierung. Ja. Und dann kann man da auch messen, ob dieser Erfolg dann entsprechend eintritt. Ja. Und ansonsten geht alles von vorne los.
Ja, also mit der Ausnahme, dass es erstaunlicherweise trotz der vermeintlich theoretischen Eradikation alles vorherigen Lebens überlebende Lymphozyten gibt, die aber in der meisten Zahl nicht die ausreichende dann Funktionalität haben, ausreichend schützende Titer dann auch wirklich zu garantieren.
Danke für diese Perspektive auch, die einem nochmal so die Problematik dann auch von solchen therapeutischen Maßnahmen verdeutlicht. Es gibt einen Hörer aus Bad Neustadt an der Saale in diesem Falle. Schönen guten Tag.
Hallo, hier ist Herr Schneck. Ja. Es geht ja ums Immunsystem, ne? Und die, sagen wir so, das Immunsystem wird ja durch Haut und Schleimhäute auch erreicht eine bestimmte Schutzfunktion. Mhm. Ich hatte zwischen meinem 17. und 57. Lebensjahr permanent Kieferhöhlenvereiterung linksseitig. Und als ich 2008 mal wieder beim Zahnarzt war, ich hatte Brücken und so weiter, ne, da habe ich eine Röntgenaufnahme betrachtet und habe gesehen, wobei ich sagen muss, ich bin Anatom und kenne mich ein bisschen aus dem Schädel und so weiter, da habe ich gesehen, dass von 2 Oberkiefermolaren die Wurzeln in die Kieferhöhle reinragen und die Schleimhaut irritieren. Und dann habe ich von meinem Zahnarzt verlangt, gegen seinen Willen, dass er mir diese beiden Zähne zieht. Ich habe seit 2008 weder eine Kieferhöhlenvereiterung noch eine Erkältung noch sonst irgendwas. Und ich bin davon überzeugt, wenn man mir das mit 17, 18 Jahren schon gemacht hätte, die Zähne gezogen, ich hätte mir 40 Jahre lang Sinusitiden linksseitige erspart und etwa mindestens 80 Mal Antibiotika-Einnahme in diesen 40 Jahren. Ne? Und das finde ich ungeheuerlich. Ich war ja auch jedes Mal mit so einer Kieferhöhlenvereiterung beim HNO-Arzt, der hat auch Röntgenaufnahmen gemacht und hat auch offensichtlich nichts gesehen. Also ich verstehe nicht, warum Zahnärzte und HNO-Ärzte sowas nicht beurteilen können.
Das ist eine andere Frage, aber die Frage ist, was dieser Effekt bewirkt hat. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Frage, Professor Haas.
Also worauf der Hörer mit Sicherheit zu Recht aufmerksam macht, dass bei alldenkbaren Schwelen und chronischen Infektionen man nicht mal gleich die Karte ziehen muss, das Immunsystem funktioniert nicht recht, sondern lokale Bedingungen für Entzündungsentstehung natürlich ganz subtil nachgucken muss. Ob das dann solche in eine Höhle eindringenden Zähne sind, die vielleicht eine Art Zugangsort, eine Art von Eintrittspforte aus der Mundhöhle immer wieder in die Kieferhöhle.
Oder eine Dysfunktion der Schleimhaut. Ja.
Oder natürlich das große Thema Fremdmaterialien, implantierte Prothesen, die an irgendeiner Stelle dann vielleicht locker werden, schlecht durchblutet, Nährboden sind für sich absiedelnde Bakterien. Also das sind dann keine wirklichen Immunschwächlinge, sondern das sind Lokalfaktoren, die Entzündungsherde im Grunde begünstigen und dann auch saniert gehören. Bei einem normalen Immunsystem.
Das wirft auf den Aspekt aus dem ersten Teil ja da zurück, dass eben diese lokalen Faktoren ganz genau begutachtet werden müssen und auch schon erklärend sein können dafür, ohne dass das Immunsystem in irgendeiner Weise besonders geschwächt erscheint dort. Danke für dieses Beispiel. Und eine Frage noch aus Hannover von einer Hörerin. Welche Auswirkungen hat das Fasten nach Buchinger auf das Immunsystem? Ihre Allgemeinärztin meint, dass Fasten das Immunsystem immer schwächt. Gibt es da vielleicht sogar einen Fastenansatz, der auch stärken kann?
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich diese spezielle Variante...
Fasten allgemein
heißt natürlich eine komplette Umstellung des Stoffwechsels auf Lipolyse, Andau und Aufbrau seiner Fettreserven. Es geht auch über Tage und mehr auch an den Proteinstoffwechsel. Hat insofern wahrscheinlich zeitlich limitiert, siehe auch die religiösen Fastenzeiten, einen entschlackenden. Aber übertrieben heißt es letztlich ein Defizit. Malnutrition.
Durchgemachte Infektion, Antikörper. Ganz allgemein die Frage nach Infektionen. Wie ist es dann um das Immunsystem bestellt? Liegt dann vieles brach, erschöpft oder erholt sich das auch ganz schnell? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich glaube, beim normal Gesunden, der mit einer Infektion zu tun hatte, die auch erfolgreich bekämpft, überwunden hat, wird relativ schnell wieder in Steady State, einen Normalzustand kommen, in dem er wieder dann gefeit ist, falls wieder eine erneute Attacke auf ihn zukäme.
Das ist natürlich bei unterschiedlichen Erregern auch unter Umständen mal sehr speziell anders. Mhm. Also HIV ist so ein Beispiel dafür, dass dann eben halt tatsächlich ganz zielgenau ins Immunsystem geschossen wird. Haben Sie noch andere Vorstellungen, wo etwas dann tatsächlich beeinträchtigt bleiben kann, eine ganze Zeit lang mal hinterherhinken kann? Oder ist das so das Paradebeispiel eigentlich dafür, dass sich ein Erreger so etwas aussucht im Immunsystem selbst?
Natürlich, HIV ist ein ganz maligner Paradebeispiel, wo eine zentrale Steuerzelle des Immunsystems, die CD4-Helferzelle, attackiert, lahmgelegt und damit eine ganz empfindliche Schaltstelle für die Orchestrierung wegfällt. Aber es gibt durchaus auch chronische Infektionen, zum Beispiel bei EBV, also dem
Pfeifferschen Drüsenfieber,
wo wir lange chronische Phasen haben, wo immer auf geringem Niveau eine Virusreplikation ist, was auch durchaus mit Symptomen, die der Patient zum Teil sehr unspezifisch empfindet, noch fehlende Leistungsfähigkeit, die Kondition ist eingeschränkt, oftmals unter der Rubrik Fatigue, ja, also auch an DNA-Virus, ähnlich bei den viel selteneren CMV-Viren, also solche
Zytomegalie-Virus,
die von Hause aus eine Art von Residenz und eine Persistenz im Körper zeigen können. Lebenslang quasi eine Koexistenz durch ein funktionierendes Immunsystem eigentlich eliminiert, supprimiert werden, aber in speziellen Zellen, B-Zellen oder auch dann Stammzellen sogar, quasi in einer Art Dornröschenschlaf überwintern und immer mal wieder mit solchen Episoden Patienten symptomatisch krank machen können.
Das ist ja eine sehr häufige Verbreitung, gerade was Epstein-Barr-Virus, EBV, angeht. 90% und mehr.
In einem höheren Erwachsenenalter bis zu 90% Durchseuchung. Das wäre dann so dieser Begriff Herdenimmunität.
Herdenimmunität, die da besteht, aber man hat dann doch mit, wie Sie eben beschreiben, zu tun, weil der Erreger eben halt sich fröhlich einnistet und eben auch mal wieder bemerkbar machen kann, wenn diese Koexistenz nicht funktioniert. Wir haben man kann das als Kind haben, aber eben halt auch im Erwachsenenalter.
Ja, also die Erkrankungshäufigkeit ist ebenso auch im Englischen Kissing Disease zwischen 14 und 18, da wo in der Regel pubertär auch eine sehr oftmals ja nahes Zusammenkommen, ist jetzt in unseren Zeiten nicht mehr so gewünscht, aber das ist so quasi die Peakzeit. Aber vielleicht nur noch ganz kurz, weil auch Covid in die Richtung jetzt weiter untersucht wird, die Frage der individuellen Suszeptibilität, Empfänglichkeit. Die Art und Weise, etwas zu bekommen, ist auch natürlich genetisch mitgeprägt. Das sind hochinteressante Untersuchungen. Nicht jeder, der die gleiche Infektionsdosis, der zur gleichen Zeit mit dem gleichen Erreger konfrontiert wird, wird in gleicher Weise reagieren.
Woran liegt das? Was kann
das
verursachen?
Das sind diese sicherlich in bestimmten HLA, also von dem Einzelnen seinen gewebsspezifischen Antigen hinterlegten Möglichkeiten, Anteile des Virus mit aufzunehmen und als fremd zu benennen und eine Antwort darauf auszulösen. Oder er reagiert gar nicht. Das heißt, das Virus hat vermeintlich jetzt einen Vorteil, aber nein, die eigentlich schädliche Abwehrreaktion bleibt aus. Und Sie haben chronisch persistierende, zum Beispiel bei Hepatitis B. Die sind froh und munter, die Leber funktioniert, das Virus ist aber da. Schadet aber nicht, weil nicht, ne, wenn Sie so wollen, auch ja, wie eine Art Autodestruktion des Immunsystems da loslegt.
Die Befindlichkeit des Immunsystems ist auch eine Frage, die Grundbefindlichkeit ist auch eine Frage der nächsten Hörerin, die nämlich gerade auch zu dieser Wechselwirkung auch im Hinblick auf Corona wohl, wenn ich es jetzt richtig sehe, hier auf dem Monitor etwas wissen möchte. Schönen guten Tag, eine Hörerin aus Berlin ist jetzt in der Leitung.
Ja, guten Tag. Ja, ich habe da zwei Fragen. Die eine bezieht sich darauf, also ich habe Pollenallergien, also jetzt aktuell auch Heuschnupfen. Und ich hatte jetzt in Bezug auf Covid-19-Infektionen gelesen, wenn man jetzt ein überaktives Immunsystem hat, dass man möglicherweise einen schwereren Verlauf dann von der Covid-19-Infektion hat. Und da ist jetzt praktisch die Frage, ja, gibt es da irgendetwas, was ich jetzt praktisch oder andere Betroffene tun können, um ja, sich zu schützen oder um einen weniger heftigen Verlauf zu haben?
Ich muss sagen, die spezielle Literaturstelle, auf die Sie sich beziehen, kenne ich nicht. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt von Allergie spricht, Allergos, eine Hyperreagibilität des Immunsystems, könnte man, zurückkommend auf meine Eingangsgeschichte mit BCG, dieser unspezifischen, sogar sagen, Sie haben eventuell einen Schutz. Ihr Immunsystem ist eigentlich hyperwach und ist bereit zu reagieren. Vielleicht bezieht sich diese Einschränkung auf die Situation, dass eben auch chronische Allergien häufig mit dann auch Infektionen der oberen Atemwege einhergehen. Also allergisch ausgelöste Bronchitiden. Und da kann natürlich eine Vorschädigung, jetzt sind wir wieder in einer anderen Risikoecke, ja, da kann natürlich ein permanent durch bakterielle Superinfektion geschädigte Bronchialschleimhaut dann anfälliger werden für Covid. Also auf allein die allergische Disposition zurückgeführt, weiß ich nicht, ob das so haltbar ist. Aber im Kontext Allergie, oberer Atemwegstrakt, Schädigung und dann Covid kann möglicherweise was konstruiert werden.
Möchte die Hörerin jetzt nicht interpretieren. Die kann gleich sagen, ob ich da richtig liege oder nicht. Aber möglicherweise bezieht sich die Besorgnis auf diejenigen bekannt gewordenen Fälle, die eben sehr schwer verlaufen und wo dann gesagt wird, das sei eine Überreaktion. Das würde eben halt eine überschießende Entzündungsreaktion sein, die dann in den Lungen, aber auch in den anderen Organen sich abspielen kann und dann zu diesen Gerinnungsfreisetzungen und so weiter dort führt. Ist das, da Sie am Telefon noch sind, ist das Ihre Befürchtung gewesen, der Zusammenhang?
Ja, genau, darauf bezog sich das jetzt auch.
Ja, aber dann würde ich, weil es wirklich sehr gut passt, als ob wir vielleicht das abgesprochen hätten, diese Überreagibilität auf Covid muss nicht im Zusammenhang stehen mit Ihrer Allergie gegen einen Pollen. Das ist möglicherweise eine HLA durch eine ganz spezielle Ausstattung der körpereigenen Gewebsantigene, eine besondere Bereitschaft, wenn das mit Covid zusammengepackt wird, draufzuspringen und eine extrem schwere, auch destruierende Entzündung zu machen. Das weiß man von den Leberentzündungen, von den Hepatitiden, wo es fulminante Verläufe gibt, wo ein überschießendes, ja, auf diesen eingedrungenen Hepatitiserreger gezielte Abwehrreaktion die Leber in Mitleidenschaft zieht. Aber das würde ich nicht gewissermaßen formelmäßig gleichsetzen mit einer bis dato ungefährlichen Pollenallergie. Das muss man immer erregerspezifisch sehen. Also die Sorge, glaube ich, brauchen Sie nicht haben.
Sie hatten aber noch eine andere Frage. Ist das richtig?
Ja, und zwar, das bezog sich jetzt nochmal auf die trockenen Schleimhäute, die Sie vorhin ja auch in der, oder die Schleimhautimmunität, die Sie vorhin in der Sendung ansprachen, bei trockenen Schleimhäuten, die ich jetzt auch gleichzeitig habe, was ich da eben noch machen kann. Bei Nasensprays, das ist ja nicht so das Mittel der Wahl, was ich auch schon gehört habe, was man da machen kann.
Gut, grundsätzlich bei der Frage, wie befeuchte ich Schleimhäute, bleibt einem letztlich das alte Hausmittel der Inhalation, wo man dann auch entsprechend Zusätze beigeben kann, ob das etwas weniger aggressiv mit Salbei, Camilosan zusetzen oder dann vielleicht auch mit Emsersalz. Aber ansonsten gibt es eigentlich intern betrachtet kein Medikament, was jetzt speziell Schleimhäute durchsafteter oder etwas, ich sag, weniger trocken macht.
Mhm. Ah ja.
Außer trinken wird ja immer wieder gesagt, im Flugzeug beispielsweise. Aber,
das führt zu einer allgemeinen Hydrierung, aber das kommt nicht immer alles direkt bei der Schleimhaut an.
Ja, genau.
Vielen Dank für Ihre Fragen und gute Wünsche nach Berlin. Dann, dann gibt es eine Hörerin aus Saarbrücken.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Mein Name ist Gehlen.
Herzlich willkommen,
Frau Haas.
Ja, er hört. Darf Sie ganz herzlich begrüßen.
Es handelt sich um Folgendes. Ich habe eine kleine Enkeltochter, die ist 3,5 Jahre alt und bei der wird allergisches Asthma diagnostiziert. Mhm. Jetzt was tun? Inhalieren, ja.
Also
und Medikamente, ja, hat sie auch schon.
Ich würde da, ich gehe mal von aus, dass sie ja in guter Betreuung ist, aber das ist die komplette Domäne eigentlich der Kinderallergologen, die dann einen relativ festen diagnostischen Plan haben, die verschiedenst denkbaren Allergene mit den entsprechenden auch Scratch-Testen. Da gibt es auch die Aerogen-Tests. Also da wird sicherlich sehr minutiös geguckt, welches auslösende Agens, welcher Stoff hier verantwortlich ist und dann entsprechende Desensibilisierungsmaßnahmen. Also das sind über zum Teil 1-2 Jahre laufende Programme, die ich auch noch in guter Erinnerung habe, wo eben versucht wird, dieses überschießende Immunsystem durch gewissermaßen Ablenkung ähnlich aussehender Stoffe etwas runterzufahren. Aber das ist ein klassischer Fall eigentlich für die Kinderheilkunde.
Ja, da ist sie an und für sich. Ja, ich habe nur gedacht, ob man da nicht, für mich ist das natürlich ein Schreck. Allergisches Asthma hat man ein Leben lang, nicht? Ist man
das
mit Asthma.
Das muss nicht sein. Das moduliert sich auch in unterschiedlichen Lebensphasen auch, dass zum Beispiel in der Pubertät vieles dann eher abklingt. Also da wäre ich mal jetzt nicht so defätistisch.
Okay.
Ja. Danke.
Recht herzlichen Dank.
Danke für Ihre Frage. Auch da gehen ja die Spezialisten hin und gucken auch nach einem bestimmten Immunglobulin, was bei diesen allergischen Geschichten auch erhöht sein kann. Was hat das mit so einem Immunglobulin auf sich?
Ja, das ist dieses klassische IgE, eine eher seltene Immunglobulin-Variante, die aber in speziellen Abwehrsituationen, nämlich auch bei Parasiten, Würmern, im Zusammenspiel mit dann auch eosinophilen Granulozyten, auch eine kleine Kampfeinheit, aktiviert wird. Aber die sind auch just über Zytokine aktiviert, wenn an diesen Schleimhautgrenzen asthma-allergische Reaktionen ablaufen, die dann auch zur Freisetzung unterschiedlicher Stoffe führen, wie Histamin, was Juckreiz in den Augen macht. Also die gehören im Grunde zu dem Repertoire der allergischen Reaktion IgE. Also auch ein Indikator für die Schwere einer allergischen Reaktion, ist auch im Serum dann quantitativ gut bestimmbar. Mhm.
Der Begriff Immunmodulation, also Einflussnahme auf das Immunsystem, der Versuch, da etwas zu bewirken, wird noch hinterfragt. Was ist davon zu halten?
Ja, im Grunde ist, was wir diskutiert hatten, mit dem Einfluss nehmen über eine unspezifische Impfung, wie zum Beispiel BCG, das ist ein Modulieren. Sie haben eine bestimmte Grundstimmung der Immunität, aber Sie werden jetzt einzelne Glieder, einzelne Effektorzellen anreizen, aktiver zu werden. Übrigens auch die Influenza. Allein die Influenza Impfung ist schon immunmodulatorisch, auch für anderes als nur die bösen Grippeviren.
Das heißt, da können auch positive Effekte dann durch die Anhebung des
Innocent
Niveaus.
Innocent Bystander. Mhm.
Dann noch vielleicht zum Abschluss eine komplexere Frage. Ein Hörer, der beschreibt, dass im Rahmen einer anderen Operation auch die gesunde Milz mit entfernt wurde. Seit 8 Jahren ist er ohne diese Milz und er muss sein Immunsystem entsprechend beachten, stärken, ausreichend Schlaf, bekommt entsprechend die Impfungen auch, die da sind. Und seit der Gefahr durch Covid-19, so schreibt er, habe ich leider nirgends einen Hinweis gefunden, wie stark Menschen ohne Milz gefährdet sind, was sonst noch zu beachten wäre. Vielleicht ist es so ein bisschen die allgemeine Frage, was Menschen ohne Milz eigentlich überhaupt da beachten sollten, immunologisch.
Also die Rolle der Milz im Erwachsenenalter, wenn die Erziehung unseres lernenden Immunsystems der Lymphozyten, B- und T-Lymphozyten, abgeschlossen ist, war lange Zeit umstritten. Und de facto ist sie auch für die Mehrzahl immunologischer Funktion komplett entbehrlich. Aber es gibt einige Ausnahmen, nämlich bestimmte Erreger, Bakterien, die eine bestimmte auch Zellmembranaufbau zeigen, wo die Milz eine wichtige Funktion des Herausfilterns aus dem Blutstrom, wenn es zu einer Bakteriämie, wenn es zu einer Blutvergiftung kommt. Ganz vorder, an erster Stelle die Pneumokokken, dann auch natürlich Haemophilus in einem gewissen kleineren Umfang auch Meningokokken. Also wir sprechen von Bakterien, nicht von Viren. Covid als Virus würde deshalb, wie auch für andere virale Infektionen gezeigt, ohne Milz in gleicher Form überwindbar sein.
Also das als allgemeine Information für Menschen, die eine...
Kann natürlich sein, dass morgen ein Virologe kommt und gerade findet, dass bei Covid-19 vielleicht die Milz doch gut zu
das,
haben.
Das ist ein lernender Prozess, ja, in dem wir alle uns befinden.
Deshalb bin ich nicht im Fernsehen, sondern bei Ihnen.
Es können die Frage, das ist noch eine, die gestellt wird, die auch von großem Interesse sein kann, Immunsuppressiva, ja, die jetzt aus anderen Gründen genommen werden, können sie die Entwicklung von Krebszellen fördern? Diese Hörerin hat Hautkrebs und bekommt auch Immunsuppressiva wegen einer anderen Erkrankung, nämlich Multiple Sklerose. Ja. Da wird ja etwas unterdrückt. Ist das unter Umständen ungünstig?
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit statistisch betrachtet relativ gering ist, muss man die Frage mit Ja beantworten, weil natürlich auch immunologische Mechanismen nicht nur gedacht sind, Fremdes und Schädliches zu eliminieren, sondern auch eine Art Überwachungsprozess für körpereigenentartetes.
Was verändert es.
Ja. Mhm. Und insofern können hier bestimmte Formen auch von Bluterkrankungen, Lymphomen im Zusammenhang mit Immunsuppression statistisch, deshalb vorsichtig, in einem höheren Maße auftreten. Aber wir bewegen uns jetzt nicht so, dass hier 1 in 10, sondern vielleicht 1 in 1000. Und das ist statistisch ja. Aber ich würde mir dadurch jetzt mein Leben nicht beschweren, sondern alle Kraft auf die Gesundung der Grundkrankheit richten.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Vor allem aber auch Dank an unseren Studioexperten. Professor Rainer Haas ist Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter-Mikrofon.